Hallo, neue Folge Verbrechen ohne richtigen Namen. Und ich kann nur so viel sagen, dieser Fall hat es absolut in sich. Völlig irre, völlig durchknallt und super erzählt von Alice. Gleich geht's los.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Jochen, warum schreibst du mir WhatsApp-Nachrichten, obwohl ich neben dir wohne und du einfach vom Balkon rüberschreien könntest, so wie du es immer machst, wenn ich Videospiele spiele?
Ich mache das einfach total gerne, habe ich festgestellt. Ich habe automatisch den Griff zum Handy und tippe lieber, als dass ich brülle. Meine Frau macht das übrigens genau umgekehrt. Die brüllt lieber und schreibt WhatsApp-Sprachnachrichten. Ich bin ja eher so der Tipper, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. WhatsApp ist auch das Thema jetzt und ja, Jochen, erzähl mir doch mal ein bisschen was über WhatsApp. Ich kenne diese App überhaupt nicht. Ist sie denn sicher?
Eddie, pass auf, wenn du es nicht kennst, von mir wirst du es jetzt erfahren. Natürlich ist es sicher und es darf sich natürlich auch jeder Fragen zur Privatsphäre stellen. Das ist natürlich auch wichtig, dass man
das ist wichtig, ja.
Solche Gedanken sich macht und das machen wahrscheinlich auch viele. Hier den Kopf ausschalten ist eben tja, ziemlich doof. Also das, was du sagst, sich darüber Gedanken machen, ist legitim, Eddie.
So, du redest gerade mit mir so, als wenn du die Sendung mit der Maus vertonst, aber okay, also WhatsApp ist super sicher, ja?
Ja, natürlich ist es super sicher. Private Nachrichten und Anrufe werden nämlich verschlüsselt. Ins Spiel kommt hier die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja. Und die sorgt genau dafür, dass Nachrichten nur vom Versender und vom Empfänger eingesehen werden kann und niemand sonst hat Zugriff. Und jetzt sage ich dir eins, noch nicht mal WhatsApp selbst hat Zugriff drauf.
Wie, selbst die Firma selber kann auch nicht lesen, was ich da schreibe? Das ist ja cool.
Nein, kannst du nachlesen.
Das ist ja mega.
Ja, Infos dazu gibt es auf whatsapp.com/privacy. Da steht nämlich nochmal alles haargenau drin, falls du mir nicht glaubst. Also ich mache dir jetzt mal ein Beispiel, ja? Also guck mal weg, ich schreibe dir jetzt mal was.
Nein, bitte.
doch, warte.
Nein.
So, jetzt abgeschickt. Siehst du? Das bleibt jetzt komplett unter uns und niemand in diesem Podcast wird jemals erfahren und auch nicht WhatsApp, was ich dir geschrieben habe. Und bist du dabei?
Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast namens Verbrechen ohne richtigen Namen. Ich schaue hier in drei wunderschöne Gesichter. Georg Zahl, hallo.
Hallo, ich grüße dich.
Alice Westerholt, hallo euch. Alice.
Hallo lieber Etienne.
Hallo Jochen Dominikus.
Hi. Hallo, hallo.
Na, alles klar bei euch? Mhm. Alles cool.
Ich bin gespannt.
Schön. Sehr schön.
Hast du, ganz kurz, Jochen, hast du extra das Licht da so eingestellt, dass es uns alle blendet?
Nee.
Das ist das Weihnachtslicht. Das ist der Stern.
Das ist ein Stern. Den habe ich der ist im Zimmer aufgegangen und der leuchtet mich gerade. Warte mal, ich soll ich es wegmachen? Es ist ein Scheinwerfer an der Decke, der tatsächlich in die Webcam strahlt. Gibt mir aber auch einen außergewöhnlich wunderbaren Glanz. Da sehen meine Haare noch schöner aus. Die Falten sind weg und es hat doch eine gewisse... Ich würde es gerne lassen.
Deine Haare so. Haben jetzt auch schon Falten.
Nein, lass es ruhig so. Es hat ja eine wirklich... es gibt im Ganzen eine weihnachtliche Stimmung. Und manchmal bin ich auch froh, wenn ich weniger von deinem Gesicht sehen muss.
Insofern, ja, das habe ich mir gedacht.
Win-win. Ja, wir haben heute natürlich
ich
wieder
einen tollen Fall. Ich finde das nicht. Vom schönen Gesicht kann man nie genug haben, Jochen.
Danke.
Aber was hat das mit Jochen zu tun? Nein, aber wir wollen nicht schon wieder auf Jochen rumhauen.
Nein.
Und hacken.
Nein, bitte.
Das ist gemein.
Ja. Wieso schon wieder?
Naja, komm, der Vorwurf ist schon im Raum, dass Jochen immer irgendwie was abkriegt.
Mhm.
Weil Alice ihn halt einfach nicht leisten
kann. Ein bisschen so, wie man sich bettet, so liegt man auch, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Alice, wir hatten einen tollen Fall letztes Mal. Ich habe auch viel Feedback dazu gekriegt. Wie geht's euch? Habt ihr auch
Habt ihr Leserpost?
Zu Nick Leeson?
Das noch so? Habt ihr Leserbriefe bekommen?
Also Nick Leeson hat mich eingeladen zu seinem neuen Coaching. Ich möge doch mal bitte 4 Millionen Euro zahlen, damit er mir beibringt, was das alles wirklich bedeutet hat. Nein, Spaß. Du hast was gepostet auf Twitter und weitergeleitet mit von einem ganz entzückenden Menschen, der uns gelobt hat, dass wir diese doch recht komplizierten Sachverhalte, bei denen er sich auskennt, gut erklärt hätten. Und da habe ich gedacht,
Alice, das ist ja auch eine sauber.
Also von bei null Ahnung Sachen gut erklären, kann man damit das Geld gut, verdienen? Ne?
Ja? Das ist richtig gut.
Machen wir damit weiter, Georg? Null Ahnung.
Ich habe mir das Buch von Leeson anschließend noch gekauft und habe es noch nicht komplett durch.
Und?
Aber ich dachte mir, ich lese mir das durch, um vielleicht noch ein bisschen besser verstehen zu können, was da passiert ist. Und diese Zusammenhänge und warum er wie Geld braucht. Und glaub mir, je mehr du darüber liest, desto weniger verstehst du eigentlich.
Okay.
Weil dann kommst du an den Punkt, wo er dir erklärt, warum er regelmäßig Geld irgendwo anfordern musste. Und um das quasi zu decken, was der potenzielle Maximalverlust dessen war, auf das er spekuliert hat, das konnte er aber nicht in einer beliebigen Währung haben, sondern musste es in Yen haben. Er konnte aber nicht beliebig in Yen handeln oder Yen anfordern, weswegen er irgendwelche anderen Deals machen musste. Also ich habe versucht, das... Ich dachte, das kann ja nicht so schwer. Also versuchst du das zu begreifen, nicht ansatzweise verstanden, worum es geht. Und dann dachte ich mir, aber gut, wenn die zwei Spezialisten da hinschicken für eine Buchprüfung, die sich damit auskennen sollten, die einen Monat lang diese Unterlagen durchgucken und auch nicht verstehen, was passiert, dann haben wir uns ganz gut geschlagen, oder?
Ich glaube schon auch, oder? Ja, ich glaube schon auch.
Der Turm an Scheiße, den der fabriziert hat, wird einfach immer größer und irgendwann übermannt dich dieser Haufen Scheiße einfach und dann fällt er in sich zusammen und
sehr präzise im Finanzjargon zusammengefasst von Jochen.
Ja, wir hätten es nicht schöner sagen. Doch, wir hätten es nicht schöner sagen können. Also es ist nochmal runtergebrochen auf eine Ebene, die noch verständlicher ist, Jochen. Vielen Dank.
War auf alle Fälle ein Mega-Fall. Letzte Folge, wer es nicht gehört hat, ran da. Das ist super.
Ja.
Und wo niemand umgebracht wird. Das ist auch mal zwischendurch schön.
Auch mal ganz nett, ja.
Aber hoffentlich heute wieder Leichen, ne?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie sieht's aus, Alice, nach der letzten eher wirtschaftlichen Folge? Was hast du denn dieses Mal für uns?
Heute habe ich das amerikanische Bielefeld.
Holy shit. Das gibt's doch gar nicht.
Das gibt ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Und da passiert. Was ist denn
das amerikanische Bielefeld?
Das amerikanische Bielefeld heißt.
Green Bay.
Nein. Das amerikanische Bielefeld heißt Kalamazoo.
Kalamazoo?
Kalamazoo.
Kalamazoo.
Und ist auch ungefähr so groß wie Bielefeld, ist aber nicht in Ostwestfalen, sondern ist in Michigan. Und heißt Kalamazoo. Und der Name der Stadt leitet sich von dem nahegelegenen Kalamazoo River ab. Der heißt so, der mündet in den Lake Michigan. Findet ihr es auch so spannend wie ich? Ich könnte auf noch Stunden weiter.
Lake Michigan, das ist doch da bei den, wo die anderen auch, ne? Wo viel und Kanada und so Wasser ist.
Lake Michigan ist doch Detroit und Chicago.
Das ist genau in der Mitte von Detroit und Chicago. Hervorragend. Das ist Kalamazoo, liegt mittig sozusagen, wenn es es denn gibt. Denn die Amerikaner machen mit diesem Namen Kalamazoo immer Scherze. So nach dem Motto, Bielefeld gibt's gar nicht. Ne? Also wenn man gar nicht so weiß, wo man ist, sagt man, bin ich eigentlich in Kalamazoo oder sowas. Also ja.
Wenn wir sagen, wir sind in der Walachei.
So. Ne? Ne, oder von Pontius zu Pilatus gerannt, ne? Dann ist so von Kalamazoo nach Honky Tonky, keine Ahnung. Irgendwie so benutzen die das. Und wir bewegen uns im Jahr 2016 mit einem, und jetzt musste ich mich doch stark wundern, Herrn, den Georg aufgestöbert hat. Und da dachte ich, warte mal, Georg, du hattest es doch gar nicht so mit den Daltons. Und jetzt hast du einen Dalton aufgestellt.
Ist auch ein Dalton? Mhm. Ich habe gerade versucht, den Fall wiederzufinden, weil ich mich gefragt habe, wie hieß der denn nochmal?
Ich habe es dir eben gewhatsappt.
Jason.
Ja, Jason heißt er, und zwar Jason Dalton, geboren am 22. Juni 1970. Und zwar erstmal nicht in Kalamazoo, wo heute alles Mögliche stattfinden wird, sondern er wird geboren in Greenfield, Indiana. Da wächst er auf, da besucht er die Mittel- und Oberschule im nahegelegenen Charlottesville, besucht die Comstock High School dann in Kalamazoo und schließt die 1989 ab. Danach geht er auf das Kalamazoo Valley Community College und ist da auch ganz gut. Also der macht da eine ganz gute Figur, ist ein relativ kräftiger, großer, junger Mann, ist gut angesehen dort und schließt da sein Studium im Dezember 92 mit einem Associate Degree in Strafverfolgung ab, obwohl er sich nicht in das Polizeiakademieprogramm der Schule eingeschrieben hatte. Also der macht einen ganz guten Weg. Der heiratet dann 1995 seine Frau Carol und das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Die sind zum Zeitpunkt unseres Falls heute, denn all das, was wir heute hören, geschieht in 5 Stunden und 36 Minuten. Da sind seine beiden Kinder 10 und 15 Jahre alt. Ja, die leben da im nahegelegenen Cooper Township, Kalamazoo. Könnt ihr euch vorstellen, so rund um die 70.000 Einwohner, das ist so eine richtig schöne Happy Family Stadt. Da gibt's so alles, also möglichst kuschelig und klein und ländlich kann man dort leben, aber eben, wie Etienne gerade schon gesagt hat, auch recht schnell in den Metropolen sein. Also man kann schnell von dort in die Großstadt. Was können sich Familien Besseres wünschen als das? Also ist Kalamazoo eine sehr, sehr pittoreske kleine Stadt. Es lässt sich gut leben da. Das gibt gute Einkommensmöglichkeiten, die Häuser sind bezahlbar, die Lebenshaltungskosten bewegen sich da in einem mittleren Bereich, sodass man da wirklich sagen kann, da kann man auch mit mehreren Leuten gut leben, gut essen, gut wohnen. Und es ist in Kalamazoo auch einiges geboten, was Kultur angeht. Es gibt viele Restaurants, es gibt viele kleine Theater. Kulturell hat Kalamazoo viel zu bieten und auch ein paar Schulen. Also da ziehen Leute hin, die es wirklich schön haben wollen. Und Kalamazoo ist nicht eben verschlafen, eine Kleinstadt, aber hat so einen Smalltown-Character mit viel Angebot. Also besser kann man es eigentlich nicht haben. Dalton wird von allen eigentlich als netter Kerl beschrieben, als guter Familienvater und ist eigentlich immer so jemand, der mit allen Leuten gut klarkommt. Da kriegte ich so beim Recherchieren das erste Mal, Georg, es wird dir ähnlich gehen, so ähnliches Gähnen wie bei diesem Shallow Grave, in dem immer alle liegen. Ne? Mhm. Und dann sagt, wenn ich jetzt nochmal das flache Grab höre, dann muss ich mich ein bisschen am Kopf kratzen. Wir hören ja auch immer wieder, er wirkte so normal. Ne? Mhm. Und er wirkte so.
Ich dachte, du kommst jetzt mit den Pilzsammlern, die eine schreckliche Entdeckung machten.
So, ja. Die sind auch gut, ne? Oder jedes die Hundebesitzer, die Gassi gehen, die finden ja auch
Jogger.
Ja.
Ja.
Na, erstmal wird nichts gefunden. Die leben alle so fröhlich vor sich hin da in Kalamazoo und der 20. Februar 2016, also vor 5 Jahren, das ist ein ganz normaler Samstag. Ganz normale
ein
Leute.
Scheinbar ganz normaler scheinbar. Samstag.
Aber was ist denn ein normaler Samstag? Komm, was ist denn ein normaler Samstag? Einkaufen gehen, in der Stadt einen Glühwein trinken?
Ja.
Im Schwimmbad neuen Rekord auf der Rutsche aufstellen?
Ja, zum Beispiel.
Fußball gucken?
Fußball gucken?
Ja, ja. Nicht in den USA.
Ausschlafen?
Ausschlafen?
Ja. Sich abends verabreden mit Leuten, wenn nicht gerade Corona ist.
Mhm. Ja, okay.
Sei denn, du bist in Kalamazoo, da vermutlich nicht unbedingt.
Doch, da schon auch, weil da viel los ist, haben wir ja gerade gehört. Da gibt es ganz viele schöne Restaurants. Also Kalamazoo wird so ab Feierabendabend auch voller. Und da sind viele Leute auf der Straße und gehen mit Freunden und Familie so aus. Also ganz normaler Samstag. Dazu kommt, dass Michigan sehr, sehr kalte Winter hat. Und dieser Winter, der verschwindet jetzt gerade und an diesem 20. Februar 2016 beginnt es zu tauen. Das kennen die Kalamazooaner schon und freuen sich, Laune ist gut, ne? Sonne kommt raus, der Winter ist vorbei. Der Winter ist halt eben auch etwas, was die dann sehr gerne verabschieden und es kommt wieder so Leben in die ganze Geschichte und der Frühling steht bevor. Also Familien, Freunde gehen ausarbeiten, schlafen sich aus, treffen sich, ist viel los draußen. Andere Frage. Habt ihr schon mal einen Uber-Fahrer angerufen?
Noch nie.
Ist die hier überhaupt?
Moment angerufen oder also oder bestellt? Gebucht?
Ja, stimmt. Ja, schon häufiger. Macht's ja per App, ne? Ich Nase.
Mhm. Ja. Hatte ich schon.
Ich weiß nicht, ob es die bei mir überhaupt gibt.
In den USA habe ich das gemacht. Gibt
in Köln.
In den USA habe ich das mehrere Male gemacht, als ich dort war.
Aber Uber sagt euch was, ne? Mhm. Das sind Privatleute sozusagen, die sich in einer App, die Uber heißt, einbuchen, anbieten als Fahrer, statt ein reguläres Taxi anzurufen. Und über eine App ist es dann möglich, zu gucken, welcher Uber-Anbieter, welcher Fahrer ist gerade in der Nähe, sodass der seine Fahrgäste relativ schnell via App aufgabeln kann. Die haben auch meistens ein Profil, diese Fahrer. Es ist, glaube ich, sogar vorgeschrieben, dass die das haben. Die werden auch hintergrundüberprüft von Uber. Und so kann man dann auch genau gucken, wie sieht denn der Fahrer aus, wo ist der gerade, und man kann auf der App auch wie zum Beispiel bei Lieferdiensten oder so genau nachverfolgen, wo ist der gerade, ne? Also auch auf dem Weg zu einem.
Habt wie ihr eigentlich auch bei vielen Taxi-Apps.
Genau. Genau. Habt ihr Taxi-Erfahrungen, wo ihr sagt, das war aber mal spannend, da habe ich aber mal ein Erlebnis gehabt? Oder wie ist bei euch so mit Taxifahren generell?
Also nicht aufregend spannend. Bisschen angenervt vielleicht, aber so aufregend spannend fällt mir jetzt nicht ein.
Also das Schlimmste, was ich, oder was krass ist auch übertrieben, aber was ich mich erinnere, ist halt ein Typ, der einfach viel zu schnell gefahren ist, der halt wirklich 90 durch die Stadt gebrettert ist.
Ja.
Und auch ja wie ein Wahnsinniger beschleunigt hat, wenn grün war, und ja, auf eine Art und Weise schnell gefahren ist, wo du echt gedacht hast, es ist eigentlich, ja, bist du hier gerade bei einem, weiß ich nicht, Attentäter oder was? Also ja.
Ich bin beinahe in Berlin im Taxi gestorben mit einem Freund.
Oh Gott.
Du bist auch unfassbar laut übrigens gerade, verglichen mit allen anderen.
Jetzt besser. Tut mir leid. So.
Ja.
Wir sind im Taxi gewesen, in riesengroße Kreuzung, wir hatten grün, und von rechts kam einer mit 70, 80 und ist bei Rot gefahren. Einfach nicht gehalten. Eine Handbreit vor unserer Motorhaube vorbeigebrettert. Der Taxifahrer konnte noch leicht die Bremse antippen und drehte sich dann um und sagte: Herzlich willkommen zum zweiten Leben.
Oh Mann.
Das war sehr knapp.
Mein erstes Taxierlebnis in Berlin, da hielt der ICE noch am Bahnhof Zoo. Da kam ich aus Köln frisch hergezogen wieder zurück nach Berlin. Und der Taxifahrer fragt mich, wo kommen Sie denn her? Und ich sage, ich komme gerade aus Köln. Und dann sagt er, wohnen Sie denn in Berlin? Ich sage, ja, jetzt wohne ich in Berlin. Und dann sagt er, warum sind Sie denn aus Köln weggezogen? Nämlich die ganze Fahrt, wo ich frisch Berlinerin war oder hier wohnen wollte, hat mir die ganze Fahrt erklärt, dass das aber gar keine gute Idee ist. Und er zieht zu seiner Tochter nach Hamburg. Also das war ein sehr freundlicher älterer Herr. Falls der zuhört, herzliche Grüße nach Hamburg, denn er lebt jetzt bei Etienne um die Ecke irgendwo bei seiner Tochter. Mhm. Und das war jetzt so auch ein relativ unspektakuläres Taxierlebnis. Ne, Rasen ist natürlich so eine Sache. Diese Uber-Fahrer, die sind jedenfalls dort auch zu dem Zeitpunkt 2016 in diesem Kalamazoo schon recht verbreitet. Also das ist so die Favorite-Fahrer-App, die sich Leute rufen, wenn sie aus dem Restaurant nach Hause möchten oder gefahren werden möchten von A nach B, vielleicht auch abends schon mal das ein oder andere getrunken haben, selber nicht mehr fahren können. Also das ist eine sehr gut genutzte App auch schon zu dem Zeitpunkt. Wenn ein Uber-Passagier eine Anfrage per App losschickt, wird diese Anfrage zu einem Fahrer in der Nähe geschickt, der bestätigt die und der Fahrer fährt zum Passagier, also zum Fahrgast. Der Fahrgast sieht dann ein Bild des Fahrers auf der App und kann ihm auf dem Weg folgen. Und Jason Dalton, von dem wir heute erfahren werden, der ist Uber-Fahrer und das macht er so nebenbei. Und zwar, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Der arbeitet eigentlich in einer Versicherung und wie es in Amerika öfter so ist, hat er nicht nur einen, sondern auch mehrere Jobs, unter anderem eben auch Uber-Fahrer, und macht das schon eine ganze Weile, um sich damit so die Extras zu verdienen, in Urlaub fahren etc. Es ist der 20. Februar 2016 um 16.21 Uhr. Jason Dalton bekommt eine Anfrage und fährt los. Wir hören jetzt verschiedene Zeugen, die im Folgenden die den Ablauf rekonstruieren. Der merkt irgendwie, der Jason Dalton, dass er zwar so ganz gutes Geld machen kann, aber er muss noch ein bisschen besser herausbekommen, wie die App funktioniert. Das ist noch nicht so ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Der ist neu in dem Geschäft, hat aber schon recht gute Rezensionen. Matt Millen, ein junger Fahrgast, steigt ein. Der hat vor seiner Buchung, wie immer, die Rezensionen des Uber-Fahrers in der Nähe gecheckt und das Profilbild. Das ist so seine Angewohnheit, das zu tun. Und er steigt ein, sieht, Mensch, da sitzt ein Hund auf dem Rücksitz von Jason Daltons Wagen. Also setzt Matt sich auf den Beifahrersitz. Und Dalton hat vor Arbeitsbeginn seinen Hund spazieren geführt und den im Auto mitgenommen. So weit, so unspektakulär. Zu diesem Zeitpunkt ist noch alles normal. Jason Dalton fährt los. Er bekommt einen Anruf aus seinem in der Halterung steckenden Smartphone, nimmt den Anruf über Bluetooth-Lautsprecher an. Da ist eins seiner Kinder am Apparat. Der führt ein 2-3 Minuten langes Gespräch mit dem Kind darüber, was es zum Abendessen gibt, und legt dann auf. Also Matt Millen sagt, es ist bisher noch nichts auffällig, aber nach dem Auflegen kippt plötzlich die Stimmung. Aus dem Nichts drückt Dalton das Gaspedal durch und rast weiter. Der Fahrgast Matt Millen schätzt das Tempo auf 75 bis 80 Meilen pro Stunde. Das sind umgerechnet 120 so bis 128 km/h. Also der drückt ganz schön heftig aufs Gas. Millen hat das Gefühl, Jason rast bewusst auf einen Aufprall zu. Also richtig, richtig ferngesteuert. Der ignoriert Stoppschilder, der beschleunigt mitten im Verkehr, hochriskant, schlängelt sich durch den Verkehr, und da ist eine Menge Verkehr. Also es ist nicht so super einsam da in diesem Kalamazoo. Es ist noch eine Menge los an diesem Samstag. Matt Millen gerät auf seinem Beifahrersitz in dem Uber-Car in Todesangst. Also er sagt, in diesen Sekunden denkt er, er könne in so einem Auffahrunfall sterben. Vielleicht sieht er seine Familie nie wieder. Der will nur eins. So wahrscheinlich, Etienne, wie du auch, als dieser Fahrer so schnell fuhr. Der will nur raus aus diesem Auto. Der bittet den Jason Dalton anzuhalten und sagt, halten Sie an, Sie werden gleich das Auto vor uns rammen. Und Jason sagt, ich werde das Auto nicht rammen. Und er redet ganz normal, ganz ruhig. Und fragt so Sachen wie, was ist denn falsch daran, wie ich fahre, während er rast wie ein...
Das stimmt ja nicht mit 120 über den Mittelstreifen.
What's wrong? Ja. So, in der Zeit klammert sich Matt Millen im Auto fest, ne, wo er so kann, überlegt sich Sachen in kürzester Zeit, ihn zu schlagen, auch eine schlechte Idee, ne? Den Fahrer bewusst so losschlagen bei 120 km/h bringt ihn auch nicht weiter. Dann fällt ihm ein, er könnte ja so tun, als wäre er schon da, damit er aussteigen kann, zeigt ständig auf vorbeirasende Häuser auf dem Weg und sagt so Dinge wie, ach, da bin ich ja schon, ach, ich steig hier aus. Der zeigt so auf zufällige Häuser auf dem Weg, dann auf eins und sagt sehr laut, das ist das Haus meines Freundes, bitte hier anhalten. Und schließlich und glücklicherweise für Matt Millen tritt Jason Dalton aus dem Nichts plötzlich auf die Bremse. Später sagt Casey Black, eine Zeugin, die in der Nähe wohnt, sie hört das sehr, sehr laute Bremsgeräusch in der sonst eher ruhigen Nachbarschaft, schaut aus dem Hinterhoffenster, sieht den silbernen Chevy des Jason Dalton und einen Mann, der aus der Beifahrerseite herausstolpert, so halb rollt. Sie kann nicht einschätzen, ob der geschubst wird, dieser Mann, oder selbst rausspringt. Sie sieht den Fahrer, beschreibt ihn, sagt, ist ein dunkler Typ, hat eine Brille mit einem dicken Rand, hat so zerrauftes graues Haar und macht einen eher irren Eindruck auf sie.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Alice, du kennst mich, ich bin total hibbelig. Ich habe auch schlecht geschlafen und ich brauche etwas zur Entspannung. Und du hast mir einen sehr guten Tipp gegeben, wie ich runterkomme.
Also erstmal ist ja immer der sehr gute Tipp, ne, wenn man runterkommen möchte, kurz mal gucken, wie viel Bälle habe ich gerade in der Luft. Mhm. In der Regel sind es mehr Bälle, als man Hände hat. Und es ist aber manchmal so, ne? Und wenn es dann alles zu viel wird, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fange dann an, werde ich ungerecht, dann brühe ich mein Kind an oder, keine Ahnung, renn vor den Türrahmen, lass Sachen fallen. Meistens so das Zeichen für mich zu sagen, jetzt mal kurz Pause hier, ganz kurz mal eine Pause machen.
So, wie nutzen wir die Pause? Wie kommen wir runter? Wie können wir uns entspannen? Wie kann ich mehr schlafen, weniger Stress empfinden und vielleicht auch einfach ja so ein bisschen entspannter leben?
Das ist eine extrem gute Frage. Jetzt könnte ich sagen, Jochen, mach doch mal Pause, leg mal in dieser Werbeunterbrechung, nutzen wir jetzt, mach mal den Kiefer locker, entspann die Schultern.
Ne? Ja, ich merke schon. Ja.
So. Das nehmen wir uns immer ja vor, weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich nehme immer vor, ich mache das und dann mache ich das aber nicht. Mhm. Und jetzt arbeiten wir dankenswerterweise mit Calm zusammen, das ist ja die Nummer 1 App für so mentale Wellness und da kannst du dich einfach mit einer App dadurch steuern. Die erinnert dich auch daran übrigens, das zu tun, wenn du gerade vielleicht mitten im Superstress bist und auch nicht mehr dich wirklich wohlfühlst gerade am Tag und merkst so, atmen wäre eine gute Idee, jetzt mal runterkommen und das Tempo vor allen Dingen auch runterfahren.
Und die bietet auch so Audio, ich habe sie mir runtergeladen als in der Testversion, sie bietet auch so Geräusche an, die man sich anhören kann zum Einschlafen. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Wüste bei Nacht. Man hört die Grillen zirpen. Oder das hier ist ein Kornfeld.
Super, ne?
Willkommen im Laubwald. Und wenn man das so vorm Einschlafen hört, dann wird man entspannt.
Das ist auch ein Vorteil, ne? Das mehr zu schlafen, weniger Stress zu haben, sich besser zu fühlen durch einen guten Nachtschlaf. Ich habe das auch oft, dass ich mir einen Podcast auf die Ohren tue, aber zum Beispiel unser Podcast hat ja auch immer so Stellen, wo man sagt, oh, so richtig gut schlafe ich jetzt mit den Bildern vielleicht auch nicht ein. Insofern wäre so ein Blätterrauschen, ich persönlich mag ja so ein Regengeräusch, gibt es ja auch, finde ich super.
Ich bin gerade im Regenwald, beziehungsweise im Dschungel.
Ach, großartig.
Ach, da kann man sich richtig die einzelnen Tiere vorstellen. Da hinten höre ich einen Ochsenfrosch, eine Ente, typisches Urwaldtier. Also es gibt hier, ich scroll mich da durch, es gibt so viele unterschiedliche Geräusche. Ich kann an einen Wasserfall gehen, ich kann in einen Kieferwald, in ein Korallenriff. Ich liebe Korallenriffe.
Ja.
Das hören wir uns auch noch schnell an. Ich habe es gefunden. Das bringt mich runter. Ich bin Taucher unter Wasser. Geil.
Super schön. Ja. Und ich meine, eben bist du eingestiegen mit 40% Rabatt. Das ist ja ein Haufen, ne? Also für alle, die sich dafür interessieren, wir finden es toll, bietet Calm für einen begrenzten Zeitraum 40% Rabatt. Mhm. Und dazu könnt ihr einfach unter calm.com/verbrechen den unbegrenzten Zugang zum kompletten Angebot nutzen. Mhm. Also calm.com/verbrechen ist der Code. Probiert's mal aus, wir finden es gut.
40% Rabatt auf ein Premium-Abo von Calm.
Ja.
Das umfasst mehrere hundert Stunden Programm. Jede Woche werden hier übrigens auch neue Inhalte dazugefügt. Ich sag mal, 100 Millionen Menschen, die diese App nutzen, die können eigentlich nicht lügen, die alle ihre mentale Gesundheit verbessern. Also das heißt für uns mehr schlafen, weniger Stress, besser leben mit Calm. Also schaut mal rein. Ich finde die App cool. calm.com/verbrechen, da holt ihr euch die 40% ab. Und jetzt geht's weiter mit Vorn.
Viel Spaß. Matt Millen ist also jetzt glücklich rausgerollt aus diesem Auto. Jason Dalton fährt weiter. Matt Millen ruft 911. Ich war gerade in einem Wagen mit meinem Uber-Driver, sagt er. Die Sachen sind alle auf Band. Wer die Dokus angucken möchte dazu, ist es super, super viel getapetes Material von dieser Zeit in diesen 5 Stunden 36, in denen sich alles abspielt. Da also ganz viel Polizeibänder, ganz viel Überwachungskameramaterial. Also hier ist der Wortlaut, ich war gerade in einem Wagen mit meinem Uber-Driver, der hat sich so durch den Verkehr geschlängelt, der hat ein Auto gestreift. Der Officer am anderen Ende sagt, welche Automarke. Er sagt, es ist ein Chevy Equinox. Er bekommt die Frage, wollen Sie mit einem Officer sprechen oder wollen Sie, dass ich nur eine Warnung über das Radio durchgebe? Und Macmillan, recht aufgeregt, sagt, ich will, dass das aufgenommen wird. Ich will, dass das gehört wird. Der Officer am anderen Ende sagt, ich verstehe, was Sie sagen, aber ich muss wissen, ob Sie mit einem Officer sprechen wollen oder wollen, dass ein Officer losfährt und nach dem Rechten sieht. Und Macmillan sagt, ich möchte nur, dass Sie Ausschau nach ihm halten, und legt auf. Später sagt Detective Corey Ghirangeli dazu, der ist in Kalamazoo für die öffentliche Sicherheit zuständig, in solchen Fällen kann die Polizei wenig tun. Es gibt also keine Anzeige sozusagen, Millen will nicht kontaktiert werden, also kann die Polizei jetzt nicht irgendwelche Chevys anhalten, wenn sie sich nicht total regelkonform, Regeln nicht konform verhalten. Wieder zu Hause guckt Matt Millen sich die Uber-App an, versucht einen Kontakt zu Uber, um diesen Fahrer zu melden, und schreibt eine E-Mail an Uber. Zu diesem Zeitpunkt 2016 ist es bei Uber nicht möglich, im Notfall live mit einem Menschen bei Uber zu sprechen. Da werden wir später nochmal drauf zurückkommen, denn nun ziehen sich tatsächlich auch Dinge in die Länge. Also, wer ist dieser Jason Brian Dalton mit vollem Namen, 1970 geboren, also so in unserem Alter, ein zunächst auffällig unauffälliger Mensch, auch hier ein Seufzer wieder von meiner Seite, der Familienanwalt sagt später, er ist ein sehr angepasster, ruhiger, eher provinzieller Charakter. Eine Durchschnittsperson mit einem 9-to-5-Job, Familientyp, Vater. Der Anwalt beschreibt ihn, er sei so wie viele Western Fathers. Der postet Familienbilder auf Facebook, auf dem Sofa, im Garten, im Schnee, seit 20 Jahren verheiratet. Sein Trauzeuge Andrew Jamieson sagt später, der hatte nie mit irgendjemand Ärger. Der kam mit allen gut klar, war ein sehr offener Mensch, sagte auch offen seine Meinung. Also war jetzt keiner, der mit seiner Meinung hinterm Berg gehalten hat, hatte aber nie Ärger und verursachte nie Ärger. Also war einer, mit dem so alle gut klarkommen.
Ist das nicht so das erste Indiz, dass da mit den Leuten nichts richtig ist? Also wenn man nie Ärger hat, das ist doch schon immer so. Der versteht sich mit allen gut, der hat nie Ärger, hat auch keine Feinde.
Das Problem ist, das ist natürlich auch eine Eigenschaft, die auf einfach richtig gute Leute zutrifft.
Ja. Das genau das ist das Problem. Auf sehr viele Leute zu.
Ja. Was der noch mag, ist, außer Gespräche zu führen und ein guter Typ zu sein, der mag Autos und schraubt gerne dran rum. So beschäftigt sich damit gerne. Und der mag auch Waffen. Das ist jetzt für uns hier in Europa immer so eine Sache, wo wir sagen, ah, okay, Riesenindiz, wir werden alle hellhörig, der mag Waffen. Da ist es halt eher eine Normalität. Der sammelt die und er hat etwa 15 Waffen zu Hause, alle legal. Und so gibt es keinerlei Anlass, sagt später der Chief Officer, dagegen vorzugehen. Diese Art von Waffenbesitz und auch die Menge der Waffen ist in diesem Bereich nicht, wo er lebt, auch nicht ungewöhnlich. Also da, das stößt jetzt keinem auf.
Ist auch nicht ungewöhnlich, dass man 15 Waffen hat.
Also ich sage euch eins, ich habe ja sehr teure Kochmesser mir vor einigen Jahren mal gekauft. Und die hatte ich eine ganze Weile in der Küche in so Messerblock stehen. Und ich tue die jetzt aber immer in die Messerrolle und tue die Messerrolle in die Schublade, weil ich einfach nicht so schnell an so einen Säbel rankommen will. Keine Ahnung, vielleicht rege ich mich ja mal auf oder so. Ja. Also allein bei Messern bin ich schon sehr...
Ich schreibe kurz mit. Oh, Alice auch auf der Liste.
Ja, genau. Ja gut, wir machen das ja immer mehr so ein bisschen passiv-aggressiv hier zu Hause. Ne? Also da ist das vielleicht mit dem Messer gar nicht so nötig.
Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du bist passiv-aggressiv, ich bin aktiv-aggressiv.
Ja? Aber ich finde dich gerade gar nicht aktiv-aggressiv.
Halt doch mal die Fresse jetzt, Alice.
Wie hältst du es denn mit deinen Messern, Nittchen?
Messer ist immer echt, ich finde immer so, es gibt ja so dieses typische Horrorfilm-Messer, ne? Da weiß man genau, wie es aussieht. Das hat so einen rechten Winkel irgendwie und es hat so dieses Michael Myers-Messer und ich mag die nicht. Wenn ich die irgendwo in Küchen sehe oder so, ich denke immer, irgendwann wird dieses Messer noch Unheil über irgendjemanden bringen.
Wir gehen einen Tag zurück, und zwar an den 19. Februar 2016, um uns nochmal mit Waffen zu beschäftigen. Das tut nämlich an diesem Tag vor diesem wunderschönen Samstag auch Jason Dalton. Und vor dieser Fahrt, die wir gerade gehört haben, wo Matt Millen einigermaßen um sein Leben fürchtet und dann aus dem Auto rausrollt und diese Fahrt übersteht und die meldet per E-Mail an Uber an dem Tag vorher, ist Jason, wie schon so oft, mit einem Freund zusammen in so ein paar Waffenläden. Das ist eine typische Freizeitbeschäftigung, der sie miteinander nachgehen. Die gehen halt gern zusammen in Waffenläden. Soweit erstmal nichts Ungewöhnliches. Jason kauft dort ein Holster in einem der Waffenläden und eine Jacke, so eine westenartige Jacke. Jonathan Southwick, der Besitzer des Southwick Guns and Ammo, beschreibt ihn als sehr freundlich an dem Tag, sehr lustig, zu Späßen aufgelegt. Er umarmt den Besitzer mit so einem Arm nach dem Bezahlen. Die wünschen sich einen schönen Tag. Jason geht und sagt, ich gehe jetzt raus und genieße das schöne Wetter. Wir merken uns das mal. Es ist der 20. Februar jetzt wieder, an dem Tag nach der Fahrt mit Matt Millen. Es ist 16.34 Uhr. Jason fährt nach der wilden Fahrt mit Matt Millen nach Hause und holt seine Waffen. Zu dem Zeitpunkt hat er eine Glock 19, 9 mm, zieht sich eine kugelsichere Weste an, steigt in seinen Chevy Equinox und holt einen weiteren Passagier ab, der sich über Uber angemeldet hat. Kalamazoo liegt, wie Etienne gerade schon gesagt hat, auf halber Strecke zwischen Chicago und Detroit. Etwas größere Stadt, die aber noch ein Kleinstadtfeeling auslöst. Es gibt eine Menge Besucher in dieser Stadt, weil diese Stadt auch attraktiv ist. Also auch Leute von außerhalb kommen nach Kalamazoo, um dort auszugehen. Jetzt gerade, wie gesagt, der Winter geht zu Ende, die Temperaturen steigen, die Leute sind gut drauf, wie immer um diese Jahreszeit, wenn der Michigan-Winter vorbeigeht. Und Jason Dalton fährt weiter, als hätte es diese verrückte Fahrt mit Matt Millen nie gegeben. Es ist jetzt 17.35 Uhr, seine nächste Buchung heißt Macy. Macy ist 15 Jahre alt und möchte am Meadows Apartment Complex abgeholt werden.
Das heißt, er hat eine ganz normale Fahrt zwischendurch gemacht?
Ja, nicht nur eine. Also er macht jetzt, er ist jetzt auf dem Weg, eine weitere Fahrt zu machen, die gebucht wurde von einer Macy.
Okay.
Und zwar in dem Meadows Apartment Complex. Das ist so eine Art Wohnsiedlung, die relativ neu gebaut ist, mit Wiesen dazwischen, viele Parkplätze, also sowas ganz pittoreskes, Reihenhausartiges, dieser Meadows Komplex. Also Familien leben da, die gehen mit ihren Hunden spazieren. Das ist relativ pittoresk. Jason kommt da an, sucht das Foto seiner Buchung, da kann ja seine Buchung auch angucken, wie sieht diese Macy aus, und er findet die nicht. Also er sieht Macy nicht auf der Straße warten. Er ruft sie an und sagt, sie habe ihn in die Irre geführt. Sie habe ihm einen falschen Weg beschrieben. Er wird sehr, sehr wütend und legt auch auf während des Telefonats. Dann beginnt Macy ihm zu texten per Kurznachrichten und schreibt, ist alles in Ordnung? Sind sie in der Nähe? Wo sind sie? Also sie versucht, weiterhin Kontakt zu halten. Der geht raus aus dem Kontakt. Währenddessen ist in einer Wohnung in diesem Meadows-Komplex Tiana Caruthers zu Hause und macht ihre Workouts. Tiana Caruthers ist 25 Jahre alt und hat eine Tochter, die vom Spielen mit ein paar anderen Mädchen reinkommt und ruft, die möchten, dass sie alle zusammen zu Joeys Haus rübergehen möchten. So wie Kinder das nun mal so machen, ne? Kommen im Rudel nach Hause und sagen, jetzt gehen wir alle zur anderen Nachbarin und spielen da weiter. Tiana, verantwortungsvoll wie sie ist, sagt, ja, ich bringe euch rüber. Und besprecht das mal kurz mit Joeys Mutter, ob das in Ordnung ist, dass ihr da alle einfallt. Und sie geht mit Joey, Adriana, Selina und zwei anderen Mädchen rüber. Die lachen, die scherzen. Und diese Tiana begleitet die Mädchen, geht über eine kleine Straße und plötzlich sieht sie ein Auto, das Fahrt aufnimmt. Das Auto taucht vor ihr und den Kindern auf, als sie die Straße überqueren wollen. Sie sieht Jason Dalton in seinem Wagen sehr nah vor sich. Der ist sehr nah und sie hört im Auto einen Hund bellen. Dieser Hund hört auch nicht auf zu bellen. Jason hält, öffnet das Fenster und fragt immer wieder, ob sie Macy sei. Also ganz renitent, weil man, bist du Macy, bist du Macy, bist du Macy? Und sie verneint. Und sie verneint auch recht wütend, um ihm klarzumachen, dass er total drüber ist mit seiner aggressiven Art, sie so zu fragen. Also die ist schon sehr selbstbewusst und sagt ihm, nein, sie ist es nicht. Der ist jetzt super wütend und fährt mit quietschenden Reifen weg. Tiana geht weiter mit den Kindern, behält ihn aber gut im Auge. Die denkt sich, irgendwas stimmt mit dem nicht und das alles spielt sich nun in Sekunden ab. Der dreht um, nimmt die Glock 19 aus der Tasche und als er neben der Kindergruppe und ihr steht, sieht sie sofort, sagt sie, sie sieht das wie in Slow Motion. Sie beginnt zu rennen und sie ruft den Kindern zu, bleibt in Bewegung, rennt, 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 während er ununterbrochen aus seiner Waffe auf die Gruppe schießt. Sie sieht sein Gesicht sehr nah vor ihm und sagt später, dieses Gesicht sei voller Schmerz und Wut gewesen. Er schießt 15 Mal. Sie hat sich vor die Kinder gestellt wie eine Art Schutzschild. Kein Kind wird getroffen. 4 treffen sie. 4 Schüsse treffen Tiana. Ein Nachbar sieht das, da ist riesig was los. Ne? Leute kommen an die Fenster und gucken, was wird denn hier geschossen. Und ein Nachbar ruft 911 und berichtet, es habe 19 Schüsse gegeben im Apartmentkomplex. Tiana kann nicht weiterrennen. Sie bleibt liegen und tut so, als sei sie tot. Das erscheint ihr das Vernünftigste. Und dann hört sie ihn wegfahren. Als sie ihn wegfahren hört, ruft sie, sind die Kinder okay? Sind die Kinder okay? Und hört Tammy George, ihre Nachbarin, Devin Fletcher, einen anderen Nachbarn und weitere Nachbarn, die herbeirennen und ihr helfen wollen. Die fragen sie alle, bist du okay, bist du okay? Und sie gibt aber keine Antwort, außer sind die Kinder okay, sind die Kinder okay? Ohne auf ihre eigenen Verletzungen zu achten. Sie hat 4 Kugeln mit ihrem Körper von ihrer Tochter und 5 anderen Kindern abgeschirmt. Die Offiziellen und die Ermittler, die über 911 gerufen werden, bringen nun den Anruf von Matt, dem ersten Fahrgast des Jason Dalton, mit den Notrufen der Nachbarn in Verbindung, da alle Anrufer denselben Wagen mit dem Hund auf dem Rücksitz beschreiben. Also alle.
Er hat auch das Kennzeichen beschrieben, ne?
Ja.
Also der Erste, der aus seinem Wagen geflohen ist, hat das Kennzeichen genannt.
Genau. Tiana wird ins Krankenhaus gebracht, die ist schwer verletzt, hat in jedem Bein einen Schuss, im linken Arm und in der Leber. Jason Dalton fährt weiter. Sie wird später wieder laufen lernen müssen. Ihr Arm wird komplett rekonstruiert werden müssen, aber sie überlebt das. Der Police Dispatcher gibt durch im Polizeifunk County Sheriff 13379 und alle Einheiten High Meadows Drive. Eine junge Frau wurde mehrfach getroffen. 17.43 Uhr, 7 Minuten später. Jason Dalton ist auf der Flucht mit seinem Wagen und touchiert auf der Flucht vom Tatort ein Auto, als er eine rote Ampel überfährt. Der Fahrer des betroffenen Wagens meldet es sofort der Polizei. Jason ruft seine Frau an und sagt, bitte fahrt zum Haus unserer Eltern, dort treffen wir uns. Dort erzählt er seiner Frau eine wirre Geschichte von einem Unfall mit einem Taxifahrer, weswegen sein Auto beschädigt sei. 18.07 Uhr. Ist er nun am Haus der Eltern. Er wirkt paranoid auf sie, er sieht sie nicht an, er gibt ihr eine Waffe, steckt sie ihr in den Gürtel und sagt, du musst die bei dir behalten. Bleib bei den Kindern, geh nicht aus dem Haus, geh Montag nicht zur Arbeit, du kannst die Kinder Montag nicht zur Schule bringen. Seine Frau ist total irritiert, so kennt sie den gar nicht und so hat sie ihn auch noch nie gesehen. Er sagt, ich werde dir nicht erzählen, was ich vorhabe, aber wenn du heute Abend die 23 Uhr Nachrichten ansiehst, wirst du wissen, das war ich.
Immer eine gute Ansage. Also da kommt nur Gutes bei raus, wenn jemand sagt, ich erzähle nicht, was ich mache, aber schau heute Abend die Nachrichten.
Mhm.
Ja.
Jetzt wechselt er den Wagen. Ne?
Vielleicht moderiert er das Wetter.
Ja, Jochen, das ist durchaus möglich.
Die Sonne scheint, das war ich. Ja. Du wirst wissen, das war ich. Ach, es wäre so schön. Er wechselt das Auto und zwar fährt er mit einem Familienauto weiter, das dort steht. Sein eigenes ist ja verunfallt, das ist ziemlich eingeblötscht von seinem Touchieren bei dieser Raserei. Er fährt mit einem schwarzen Humvee Chevy HHR und ist nun nicht mehr über den silbernen Chevy Equinox verfolgbar. Das macht es den Ermittlern nicht leichter, die auf seiner Fährte sind. Denn die suchen ja diesen Wagen.
Dass dieser Hummer H3 auch noch so ein Panzer ist, das macht es allen anderen nicht leichter.
Nee. Entschuldigung, ich musste einen Schluck Bier trinken.
Es sei dir gegönnt.
Danke. Also er fährt weiter, greift sich jetzt eine Walter 9mm, nimmt weitere Uber-Aufträge an. Und zwar ganz normal. Alle gewarnten Menschen achten jetzt auf einen Fahrer in einem silbernen Chevy Equinox, nicht auf einen Uber in einem schwarzen Chevy HHR. Und er fährt nur so 2-3 andere Fahrgäste durch die Gegend. Also da ganz normale Fahrten, die setzt er ganz normal ab, da wo die hinwollen. Jetzt ist es 21.58 Uhr. Und um 21.58 Uhr sind gerade Rich Smith und Tyler Smith, Vater und Sohn, unterwegs.
Mal ganz kurze Zwischenfrage. Hast du Infos, was die Polizei zwischendurch gemacht hat? Weil zwischen seiner Schießerei und dem Zeitpunkt jetzt sind Stunden vergangen. Die haben ja eine Meldung bekommen über die Schießerei, über das beteiligte Fahrzeug, über seine Amokfahrt vorher. Und dass er Überdriver, also Fahrer ist. Das heißt, es ist ja durchaus möglich, um nicht zu sagen, dass wahrscheinlich ist, dass sie erstmal versuchen zu klären, wo ist der gerade? Und eine Möglichkeit wäre, zu Hause anzurufen, wo die Frau ihnen dann hoffentlich sagen würde, der ist umgestiegen in ein anderes Auto. Nee, ne?
Nee. Also so wie es im Moment aussieht und was ich rauskriegen konnte, passiert da polizeilich tatsächlich nicht mehr als diese Fahndung
nach dem Chevy. Rüden
Fahrer und dem Chevy. Die Ermittler sind sich nicht so sicher und versuchen später auch noch irgendwie ihn über Uber tatsächlich zu kontaktieren. Es irgendwie gelingt da vieles nicht. Es spielt sich aber auch in alles in so kurze Zeit ab.
Warte, sorry, ich habe Unfug erzählt. Die haben mehrere Autos. Der Hummer, den hat er ja gar nicht genommen. Sehe ich nur gerade. Er hat einen völlig anderen Wagen. Du hast natürlich völlig recht. Der ist gar nicht in diesem Hummer unterwegs. Aber trotzdem, eins von seinen Gott weiß wie vielen Autos, aber nicht mehr das, wo er ursprünglich drin gefahren ist.
Okay. Jedenfalls ist es jetzt kurz vor 10 Uhr abends und der Familienvater Rich ist mit seinem Sohn Tyler, der ist 17, unterwegs. Die wollen sich ein paar Pickup-Trucks angucken in einem Autohof und wollen das außerhalb der regulären Verkaufszeiten machen, um ein bisschen mehr Ruhe beim Pickup-Trucks angucken zu haben. Der 17-jährige Tyler soll nämlich einen Pickup-Truck kriegen, freut sich da wie Bolle drauf auf sein eigenes Auto. Und seine Freundin Alexis, also Tylers Freundin Alexis, ist auch dabei. Um 22.01 Uhr, das haben Überwachungskameras aufgezeichnet, fahren.
Und sein Vater, ne? Also er, also Tyler, Freundin und Vater.
Genau, also Tyler sitzt vorne neben seinem Vater, sein Vater fährt und hinten sitzt Alexis und die sind auf dem Weg auf so einen Kia-Autohof, wo mehrere Pickup-Trucks rumstehen. Da war Tyler vorher schon gewesen, hatte sich einen angeguckt, der ihm besonders gut gefallen hat und will ihm jetzt seinen Vater zeigen. Die sind gut drauf, die drei. Die haben da Bock drauf, ne? Irgendwie so eine schöne Unternehmung. Und die fahren jetzt auf diesen hell erleuchteten Kia-Autohof an diesem knallblauen Pickup-Truck vorbei, steigen aus und gucken sich, also ein Vater und Sohn steigen aus, Alexis bleibt im Auto, die gucken sich diesen Pickup-Truck an. So wie man es so macht, wenn man sagt, guck mal hier, den habe ich gesehen, mal drum rumlaufen, wie sieht der aus und so. Alexis bleibt im Auto. Jason Dalton ist denen gefolgt, holt auf und bremst seinen Wagen ab, steigt aus seinem schwarzen Chevy HHR, geht zu ihnen rüber und beginnt sofort zu schießen. Einmal 7 Mal in Folge und einmal 9 Mal. Insgesamt schießt er 16 Mal auf Vater und Sohn. Alexis bleibt in diesen Sekunden versteckt im Auto und fragt sich, wie lange sie wohl noch zu leben hat. Zumal er, nachdem er beide niedergeschossen hat, zu dem Auto rübergeht, in dem sie sitzt und versucht, das Auto aufzumachen. Er hat nämlich gesehen, da ist Bewegung drin auf dem Rücksitz. Das Auto ist aber Gott sei Dank abgeschlossen. Der kriegt das Auto nicht auf, dreht sich um und geht weg. Das beobachtet Alexis. Die hat kein Telefon dabei. Sie steigt aus, holt das Telefon ihres niedergeschossenen Freundes aus seiner Tasche und ruft 911. Parallel gehen auch weitere Notrufe von Ohrenzeugen dieser Schießerei ein. Also 9-11 läuft so langsam heiß da in der kleinen Stadt. Um 22.07 Uhr erreicht Sergeant Brian Boyer den Tatort. Er stellt fest, dass Rich und Tyler tot sind. Er kümmert sich um Alexis, die natürlich zunächst auch als Verdächtige durchsucht wird. Es ist sonst ja niemand mehr am Tatort und zunächst müssen sie sicherstellen, was ist da überhaupt passiert. Sie bleibt unter Schock sehr ruhig, erklärt, von wo der Täter kam. Weitere Kollegen kommen zur Hilfe zu diesem Kia-Parkplatz und die überlegen, in welche Richtung Jason geflohen sein könnte. Es wird auch ein Spürhund eingesetzt, der soll die frische Fährte aufnehmen. Die verliert sich aber aufgrund der Witterung recht schnell. Jetzt ist es 22.15 Uhr, das alles spielt sich in Minuten ab. Die Verwirrung ist komplett. Erst suchen alle einen silbernen Chevy Equinox, jetzt einen schwarzen Chevy HHR, zwei komplett unterschiedliche Fahrzeuge. Die Polizei bringt die beiden Taten ergo erstmal nicht miteinander in Verbindung. Es sind andere Autos, andere Waffen, anderer Tathergang und das alles in kürzester Zeit in einem 70.000 Einwohner-Idyll und drumherum. Aber es dämmert ihnen nun eins, nämlich es könnte ein Serientäter unterwegs sein. Und wir sind jetzt in Stunde 5 des Terrors in Kalamazoo. Es ist 22.21 Uhr. Es geht ein 9-11-Call ein, ausgelöst am Kalamazoo Cracker Barrel. Das ist eine Ecke, in der es mehrere Theater gibt. Es seien Schüsse auf einem Auto in zwei Autos abgegeben worden. Trooper Cody Donnay von der Michigan State Police fährt zum Tatort. Zwei Männer winken ihn her zu zwei geparkten Autos, fragt, ist jemand verletzt? Es ist das dritte Shooting an diesem Tag. Die fünf Frauen Mary Lou Nile, Mary Jo Nile, Abigail Kopf, Judy Brown und Barbara Hawthorne kommen gerade aus einem Theater, gehen zum Cracker Barrel Parkplatz, verteilen sich auf zwei Autos, wollen gerade losfahren. Jason schießt zunächst auf die eine Frau im Minivan und danach auf die anderen drei, die in einem Sedan sitzen. Der Trooper Cody Cornell kann noch mit der verletzten Barbara hinten im Auto sprechen, die ist auch noch ansprechbar. Als er plötzlich sieht, dass sich im Fußraum vorne des Sedans etwas bewegt. Und zwar ist das die 14-jährige Abigail, die sich so klein gemacht hat, dass sie in den Fußraum rollt, die mit einer Kopfwunde. Die wird sofort ins Krankenhaus gebracht und Barbara Hawthorne angeschossen, Abigails Großmutter, lebt auch noch, als die Ambulanz kommt, wird auch ins Krankenhaus eingeliefert. Abigails Eltern werden informiert. Also die Großmutter hat Abigail mit ihren Freundinnen mitgenommen in eine Theatervorstellung. Die Eltern sind zu Hause. Die Presse ist mittlerweile mit Breaking News dabei. Es wird durchgegeben, der Verdächtige könne ein weißer Mann in seinen 50ern sein. Presse und Polizei suchen fieberhaft nach dem roten Faden und nach Zusammenhängen zwischen einer jungen, niedergeschossenen Frau in einer Wohnanlage, zwei erschossenen Männern auf einem Autohof und fünf niedergeschossenen Frauen vor einem Theater. So recht werden sie nicht schlau daraus, was da der Zusammenhang sein könnte. Parallel kommt dazu, dass die Leute in Panik geraten. Die Polizei rückt mit voller Besatzung aus, die Bevölkerung wird gewarnt, denn zu diesem Zeitpunkt sind eine Menge Leute draußen in Restaurants und Bars und die Gefahr ist hoch, dass jemand in einen Uber steigt, in dem der potenzielle Täter sitzen könnte. Später werden zwei Zeugen aussagen, mit Jason Dalton zwischen den Shootings gefahren zu sein, die den sogar knallhart gefragt haben, sind Sie der Shooter? Und er geantwortet hat, nein. Und der eine hat ihn dann sogar noch gefragt, sind Sie wirklich nicht der Shooter? Und da hat er gesagt, nein, ich bin nur sehr müde. Also es wird später klar, dass er zwischen den Shootings in aller Ruhe Kundschaft gefahren hat.
Irgendwo muss das Geld ja herkommen, ne?
Es ist auch klar, dass er sehr planvoll vorgegangen ist bei allem, was er getan hat. Und noch ist er nicht gefasst. Und das liegt noch an der nicht hergestellten Verbindung zwischen den verschiedenen Autos unter anderem. Die Ermittler sagen später, es ist ein kaltblütiger Killer, in den Straßen latschen hunderte Leute rum. Es gibt viele, viele Meldungen jetzt in den News und auch wirre Meldungen. Zum Beispiel wird die Meldung rausgegeben, dass Abigail, dieses 14-jährige Mädchen, das einen Kopfschuss abbekommen hat, im Krankenhaus von den Geräten abgekabelt wurde und gestorben ist. Das stimmt aber gar nicht, denn im Krankenhaus, verrückterweise, wird sie zwar abgekabelt von den Geräten, weil sie glauben, sie ist gestorben. Ihre Mutter bleibt aber dabei, hört Atemgeräusche und stellt fest, dass sie noch lebt. Alle Geräte werden wieder angeschlossen und Abigail wird dieses Shooting überleben. Am Ende dieser Geschichte, sie wird wieder versorgt. Wer es nicht überlebt, ist ihre Großmutter. Zu diesem Zeitpunkt hat Jason Dalton also 6 Leute getötet und 2 Leute schwer verletzt. Es ist 0.36 Uhr. 2 unterwegs seiende Officer unterhalten sich über Funk und einer sagt, er glaube, er habe Jason Dalton gefunden. Er nimmt mit Blaulicht die Verfolgung des schwarzen Chevy HHR auf. 0.39 Uhr, der Officer stoppt den Wagen, sind hinter ihm mit 2 Beamten im Auto. Jason Dalton fährt rechts ran und bleibt im Auto sitzen. Jetzt erwartet die Polizei natürlich das Schlimmste und geht davon aus, Jason wird das Feuer auf sie eröffnen. Also sprechen sie sich kurz ab und der Officer ruft über Lautsprecher, Fahrer, streck deine Hände aus dem Auto. Das tut der. Es ist 0.48 Uhr. Die Beamten steigen aus, gehen mit gestreckter Waffe auf den Wagen zu, aus dem Jason Dalton seine Hände raushält. Er lässt ihn aussteigen, fragt, haben Sie was in der Tasche? Er wird in Handschellen gelegt, die Waffe wird sichergestellt und Jason Dalton lässt sich ganz friedlich abführen und in einem angeforderten Control Car, das ist ein speziell ausgebauter Wagen mit Sicherungsmöglichkeiten gefährlicher Gefangengenommener, weggefahren auf die Polizeiwache.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Hallo Eddie.
Hallo Jochen.
Ich habe letzte Woche was gekocht und das ist mir tatsächlich, ich gebe es ungern zu, aber es ist mir misslungen. Ich hatte Grünkohl und habe die Zwiebeln vergessen und habe auch die Butter vergessen, hatte die Wurst
Jochen,
drin.
Hast du etwa nicht bei HelloFresh bestellt?
Nein. Ich habe selber gemacht.
Das ist immer das Gleiche mit dir. Ich habe dir doch schon 1000 Mal gesagt, bestell doch einfach bei HelloFresh. Das ist stressfrei. Das ist frisch. Da kannst du dir ein abwechslungsreiches Gericht jeden Tag oder auch mehrmals pro Tag zusammenstellen. Es ist nachhaltig. Keine Lebensmittelverschwendung. Recycelbare Verpackung. Klimaneutrale Lieferung. Ich verstehe das alles nicht mehr. Warum machst du das noch wie Leute im Jahr 2020?
Ich habe ja schon mal bei HelloFresh bestellt und das fand ich wirklich fantastisch, weil man ja nach Anleitung, man kann eigentlich nichts falsch machen, es sei denn, der Hund isst es aus Versehen auf oder man lässt es fallen, wenn man es ausgepackt hat. Man kriegt ja so Kärtchen, da steht dann drauf Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe selbst gekocht, das war doof. Jetzt werde ich auf alle Fälle mir die Kartoffellauchsuppe mit Kabeljau und Kresse bestellen, ja, in 30 Minuten fertig, minus 20% Kalorien, sage ich mal so, ne?
Ja, das Ganze ist, also man kann ja bei HelloFresh das so bestellen, dass du gibst auf der Seite an, für wie viele Personen du bestellst und wie viele Gerichte pro Woche du bestellen willst. Und dann kriegst du die automatisch zugeschickt. Das Ganze ist total flexibel, pausierbar und kündbar. Also müsst ihr keine Angst haben, dass wenn ihr mal keinen Bock mehr habt, dass ihr dann da nicht rauskommt oder so. Und ich kann nur sagen, also wir machen das so 2 bis 3 Mal die Woche und ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass noch HelloFresh-Sachen im Kühlschrank sind, weil ich dann weiß, oh, heute Abend gibt es das leckere Essen.
Es gibt auch was Neues, glaube ich, bei HelloFresh. Ne? Es gibt frische Blitzgerichte, habe ich gelesen. Das sind dann sogar Blitzgerichte, die man, ich will jetzt niemanden angucken, aber die man auch in die Mikrowelle schieben kann. Ne?
Ja, das, ich schäme mich nicht dafür. Außerdem gibt es jetzt die Black Week, da gibt es dann nochmal besondere Rabatte und da kann man eben dann nochmal günstiger einkaufen. Das sollte man auf jeden Fall abchecken und ja, auf jeden Fall auch unseren Code benutzen, nämlich
Vorn, ganz einfach, V-O-R-N steht nochmal in den Shownotes und da bekommt ihr bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße und ja, einfach mal in den Shownotes reinschauen, da steht nochmal alles beschrieben. Also für mich auf alle Fälle, ich habe gemerkt, ich muss wieder zurück zu HelloFresh. Ich habe pausiert, das war ein Fehler.
Lass das einfach, viel zu gefährlich selber sich das ausdenken. Wozu?
Genau.
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?
Ganz deine Meinung, Eddie, jetzt geht's weiter.
Dort wird er verhört. Die Beamten nehmen ihn als sehr freundlich und ruhig wahr. Sehr durchschnittlich, eher unbewegt. Und denen geht es natürlich nun um das Motiv. Warum hat der all das getan? Die Beamten rechnen so ziemlich mit allem, aber nicht mit dem, was jetzt kommt. Was die generell machen, ist, die gestalten Verhörsituationen erstmal komfortabel, denn die wollen ja erstmal was rauskriegen und also sind sie erstmal freundlich, der soll sich erstmal wohlfühlen. Jason Dalton bedankt sich bei den Beamten. Und die versichern ihm, ja, sie sind ein Mensch, wir sind auch eine Menschen, wir werden sie wie einen Menschen behandeln, also. Und beginnen mit dem Verhör. Sie fangen an damit, wie der Tag losgegangen sei, wie er so aufgestanden sei, wie es ihm so geht. Also, ja, die Nerven musste er erstmal haben, nach so einer Aktion auch sowas so zu fragen. Und er berichtet zunächst erstmal gar nichts. Also er lehnt alles ab, was diese Morde angeht. Auf die Frage, worüber er sprechen möchte, sagt er erst nichts. Und schließlich beschreibt er aber nach einiger Zeit recht ausführlich seine Taten und recht unbewegt. Die Fahrt mit dem ersten Passagier Matt Millen beschreibt er wie so eine Geisterfahrt und dass es ihm nur so bruchstückhaft vorgekommen sei und dass er ganz normal gefahren sei, aber es sei doch irgendwie so gewesen, dass er wohl auch irgendwo gegengefahren sei und dann hätte es so geheilt. Das zweite Opfer, die Tiana, da beschreibt er auch total emotionslos, dass er da die Waffe leergeschossen hat. Er beschreibt auch emotionslos, wie er auf Mary Lunell zugegangen ist vor dem Theater und sie gefragt hat, ob sie einen Dollar übrig hat, um America Great Again zu machen. Das lehnt sie ab, sagt er, und da hat er sie halt erschossen. Seine Stimme wechselt allerdings drastisch, als er von dem Kind erzählt, das er anschießt, die sich da im Fußraum verkrochen hat. Und sagt dann immer wieder, I'm not a killer, aber er wüsste, dass er getötet habe. Er wird gefragt, ob es eine Connection zwischen den Leuten gibt, also ob's, was das für Leute waren, ob es da irgendeine Verbindung gibt. Das verneint er ganz knapp. Und die Ermittler haben jetzt eine Frage, warum hat er das getan? Die Frage ist, warum hat er das getan? Und er antwortet, wenn ihr das wüsstet, warum ich das getan habe, das ruiniert euer Leben und das bläst euch das Hirn weg. Und dann rückt er damit raus, warum er das getan hat und niemand glaubt ihm so recht. Er sagt nämlich, die Uber-App hat es ihm befohlen.
Kann man versuchen. Also ich meine, wir haben ja sehr häufig die Verteidigung, das war schon so. Ich war das nicht, das war schon so. Ist in dem Fall nicht glaubwürdig. Dann kann man sagen, es war die App.
Ja, aber wer die Bahn-App schon mal benutzt hat, der kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen.
Ich lese euch nachher auch noch mal vor, wie Georg den Fall zusammengefasst hat.
Das war nicht so spektakulär diesmal eigentlich.
Aber es ist immer so herrlich knapp, was die herrliche Beklopptheit dieser Geschichte auch so zusammenfasst.
Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, Alice.
Ja, denn immer, wenn wir haben diesen Effekt, Georg, immer, wenn irgendwer an was schuld ist, aber gar nicht so gerne dran schuld wäre, dann kommen ja immer andere ins Spiel. Mhm. Entweder Georg, ne? Gott?
Gott, Teufel. Gott.
Oder
Satan.
Ja. Ja. Und jetzt stellt euch vor, er beschreibt es nun und da gibt es auch die Filmaufnahmen dazu. Er sagt, ich weiß, dass sich das ungewöhnlich für Sie anhören muss, aber der Teufel übernahm meinen Geist und meinen Körper.
Und die Uber-App.
Über die Uber-App. Es poppte also immer ein Teufelskopf auf, wenn ich da drauf getippt habe. Auf die Uber-App. Mhm. Das leuchtet jetzt den Ermittlern, die sitzen da, man kann sich das angucken, die sitzen da wirklich betreten und sagen, aha, so, so ein bisschen so tonlos, ah, wie man so sagt, wenn es irgendwie echt bescheuert wird. Es leuchtet keinem ein und der beschreibt das und sagt, doch, doch, das war so ein Kopf, also mit so Hörnern, wie so eine Kuh. Mhm. Hm? Mhm, sagen die Ermittler. Und jetzt ist er ja nun verhaftet und er sagt auch, ja, er hat diese Leute alle erschossen, aber diese Teufelsgeschichte, da sagen alle, die mit ihm sprechen, wir glauben dem kein Wort, dass Satan zu ihm gesprochen hat, weil er so rational und klar das alles durchgeplant hat. Jetzt gucken sich Experten diese 2016er noch anders.
Naja, also rational durchgeplant ist halt auch nicht wahr, ne? Das stimmt ja halt einfach nicht.
Naja, also es ist schon relativ rational, also rational beziehungsweise kaltblütig durchgeplant, wenn du Leute verfolgst, bis du so nah bist, dass du sie erschießen kannst und dann einfach weiterfährst und andere Fahrgäste aufnimmst.
Aber er macht ja völlig wirre Dinge zwischendurch, ne? Also er macht ja, erst macht er seinen normalen, in Anführungsstrichen, Job, fährt da so halb amok, fährt dann aber normal weiter, liefert Leute tatsächlich über die App zu ihren Orten, wo sie hin müssen, ab. Dann kommt eine Schießerei, angeblich ausgelöst durch eine Falschbuchung oder so. Dann fährt er wieder zwei Leute normal. Dann kommen zwei Schießereien, kurze Folge. Und dann macht er wieder normal Dienst. Ne? Hm. Also schon irgendwie, also er konnte sich ja selbst in diesem Akt nicht so richtig entscheiden, was er machen wollte. Und dann gibt er auf gegenüber der Polizei. Ne? Das ist auch, womit man auch oft nicht rechnet. Ne? Meistens ist es, oder oft ist es dann so, dass die Leute sich selber richten oder halt die Waffe auf die Polizei richten, damit die Polizei dann schießt. Ne?
Also was überhaupt nicht zusammenpasst, ist, dass er strategisch zu planen scheint, wie er töten möchte, das auch relativ sachlich erzählt und wie dann immer wieder Satan ins Spiel kommt. Also das passt jetzt, wenn man ihn gutachterlich anguckt, und das wird geschehen später, überhaupt nicht zusammen. Das tut niemand, der wirklich richtig Schwierigkeiten gerade hat oder eine aktive Psychose. Also die gucken sich erstmal diese Uber-App an. Da gab es damals in der Uber-App so einen Stern. Also er sagt, also die Uber-App sah 2016 so aus, die hatte einen blauen Hintergrund, da waren so eine weißen Ornamente eingegraviert und in der Mitte war so mit viel Fantasie ein Hexagon-ähnliches Icon in der Mitte in weiß. Das ist für die Fahrer die Version gewesen. Und mit viel Fantasie kann man sich auch angucken, die Kundenvariante, da ist das Uber-Zeichen so ein nach oben offener Kreis. Mit viel Fantasie kann man den als Hörner sich angucken. Aber man muss schon derbe viel Fantasie haben, um zu glauben, wie er sagt, er habe den Eastern Star, wie den Masonic Eastern Star in der Uber-App gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Orden des Oststerns kennt. In Amerika ist der relativ bekannt. Das ist eine Freimaurer. Organisation, die er sagt, er hätte das gesehen und ja, dieser blaue Hintergrund, das weiße Logo mittig, das also sei zum Teufelskopf geworden, wenn er da drauf tippe. Und immer sagt er, wenn er den Knopf auf seiner Uber-App gedrückt hat, also immer wenn er auf das Zeichen, dann sind all die Probleme losgegangen. Daraufhin sagen beide Officer, okay, es einfach so irre ist, niemand glaubt ihm. Er beschreibt sich also als Marionette der App, sie habe zweimal geblinkt für Nein und einmal für Ja. Das überprüfen die dann später auch nochmal, das stimmt überhaupt nicht. Also die macht zwar Blinggeräusche, aber nicht einmal und nicht zweimal, wenn man da drauf tippt. Und dieses Blinken für Ja und Nein, das sei der Grund gewesen, warum er zum Beispiel auch nicht auf die Polizisten geschossen hätte. Also als sie ihn rangewunken haben, da hat also seine Uber-App ihm zweimal geblinkt. Und das hieß, nicht schießen. 3 Monate nach diesen Taten, am 20. Mai 2016, ist Prozessbeginn. Die Prozessbeteiligten sagen alle, wie sie ihn da beobachten, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der agiert da wirr. Der sagt auch vor den Zeugen, die da aussagen, plötzlich so ganz, ganz andere Sachen. Es sei ein Kult alter Frauen unterwegs mit schwarzen Plastiktüten, vor denen man sich in Acht nehmen müsse. Er agiert unangemessen vor Gericht. Die Kronzeugin, die sie da haben, muss man fast sagen, die wichtigste Zeugin, nämlich die Tiana Carithers, die aussagt, die diesen Menschen und seinen Angriff überlebt hat und sagt, ich muss hier aussagen, den bringe ich hinter Gittern. Die kann dieses Theater, was er da abzieht, und auch, um auch zu plädieren auf Unzurechnungsfähigkeit.
Ja, damit kommst du in Amerika nie durch, ne?
Naja, so schwer aushalten, dass die im Gerichtssaal zusammenbricht. Und daraufhin wird der Prozess abgebrochen. An dem Prozesstag, die wollen den in den Rollstuhl setzen und rausfahren. Da weigert er sich, dann wird er so rausgeschliffen. Also alles ist hochdramatisch, was er da inszeniert. Alle haben die Vermutung, der spielt verrückt, um eine Strafe auf Bewährung zu bekommen. Und was er leider tut über diese Taten hinaus, ist, dass er es damit allen Beteiligten in diesem Prozess sehr, sehr schwer macht, weiterhin dazu das zu lösen. Die Anwälte plädieren auf Unzurechnungsfähigkeit. Die Gutachter sagen allesamt, das passt überhaupt nicht zu dem planvollen Vorgehen zwischendurch. Und auch dem immer wieder planvoll normal weiterfahren. Unzurechnungsfähigkeit wird ausgeschlossen. Und schließlich im Jahr drauf, im Januar, plädiert er schließlich selbst auf schuldig. Und damit hat nun keiner gerechnet. Er gibt alles zu und sein Urteil ist lebenslang ohne Bewährung.
Tja. Wie viele Leute hat er jetzt umgebracht? 6 Leute
und 2 schwer verletzt. Die Abigail hat das gut überstanden, verhältnismäßig für die Schwere ihrer Verletzung. Der haben sie eine Metallplatte in den Kopf eingebaut. Die kann sich an nichts mehr erinnern ab dem Unfall, was einerseits, sagt sie, sehr gut ist. Andererseits sagt sie, also sie hätte sich gefühlt nach dem sie das alles überlebt hat wie eine Heldin und also wie sagt sie, eine Kriegerprinzessin. Und wenn er irgendwann mal rauskommen sollte und sie ihm über den Weg laufen würde, dann würde sie ihn richtig vermöbeln. Was ich eine einigermaßen großartige Aussage fand von diesem Mädchen, die sich da wieder ins Leben gekämpft hat. Also Heldin der Geschichte, Heldinnen sind die Abigail und die Tiana Carruthers, die auch später interviewt wurde dazu und viel zu sehen ist und sagt, ich hätte das jederzeit wieder getan, auf die Frage hin, warum sie so selbstlos agiert hat und sich quasi als lebendes Schutzschild vor die Kinder geworfen hat. Da sagt sie, das war einfach die einzig mögliche Reaktion für sie, das zu tun. Und auch vor Gericht auszusagen.
Eine Sache, was ich, glaube ich, immer viele Leute wundern, warum die Polizei irgendwie sich mit einem Verdächtigen hinsetzt und Kaffee trinkt und so weiter und mit dem irgendwie nett umgeht oder so. Wenn der bei denen sitzt als Verdächtiger und nicht irgendwie als Person of Interest, sondern als mutmaßlicher Täter, dann hat er das Recht, die Aussage zu verweigern. Das heißt, was die verhindern wollen, ist, dass er sofort abblockt und nichts sagt.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn sie es ihm noch nicht, zu dem Zeitpunkt zumindest, 100% und eindeutig soweit zumindest nachweisen können, dass sie ihn erstmal dauerhaft im Knast behalten können, geschweige denn später irgendwie ihn für ewig hinter Gitter bringen. Und deswegen sind sie halt irgendwie bemüht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, damit sie im Idealfall schon irgendwelche belastenden Aussagen bekommen. Und das wird wohl auch bei ihm der Fall gewesen sein.
Es ist auch ganz interessant anzugucken. Es wird ja immer alles mitgefilmt in diesen Verhörräumen. Das steht auch alles zur Verfügung, wie die beiden Beamten da sitzen. da kann man auch einen Eindruck kriegen von dem Jason Dalton, wie er da sitzt. Das ist ein relativ untersetzter, vollbärtiger, dunkler Mann, der sich da aber irgendwie so ein bisschen unwohl fühlt, weil die so nett sind. Also du kannst es richtig sehen, dass der da, dass den das auch verunsichert, dass die so weich ins Gespräch einsteigen. Mhm. Und das tun sie halt genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast. Immer, ne? Strategisch, um weiterzukommen.
Also was ich halt interessant finde, ist, der hat vorher keine irgendwie psychischen Krankheiten diagnostiziert gehabt. Bei der Mehrheit der Spree und Serial Killer der Fall ist, dass nichts diagnostiziert wurde im Vorfeld bei denen. Das heißt erstmal nichts. Gerade bei diesen Spree-Killern heißt es nichts, weil die oft ihrem Leben ein Ende setzen. Und selbst wenn sie irgendwelche Krankheiten hatten, können sie danach nicht mehr diagnostiziert werden. Ja. Also das heißt erstmal nichts. Der hatte aber auch keine sonstigen Auffälligkeiten. Also ich meine, er hat Waffen gesammelt, das machen viele in den USA, das heißt auch erstmal nichts. Er hatte jetzt keine besonders gewalttätige Vergangenheit oder irgendeinen Groll, den er gegen irgendwie ein Spezielles gehegt hätte, wo man sagen könnte, ah, das war jetzt so eines wie diese, ne, diese Postal-Shootings, ne, wo jemand halt sauer ist auf einen Arbeitgeber, Ex-Arbeitgeber, Schule, irgendwas in der Art, nichts dergleichen.
Ja.
Er ist einfach von jetzt auf gleich, an einem ganz normalen Tag, wo er seinen ganz normalen Überjob gemacht hat, ausgerastet, hat Leute umgebracht und keiner weiß warum.
Das ist eigentlich, finde ich, das ist scarier als irgendein so eine Geschichte von einem Typen, wo das irgendwie, also natürlich ist alles schlimm, ich will das gar nicht groß bewerten, aber so ein Typ, der einfach, der so snappt, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass theoretisch jeder Mensch ein potenzieller Serienmörder ist oder was auch immer. Und ja, ich gehe bei sowas, also ich glaube dann immer irgendwie, der muss das ja schon immer in irgendeiner Form in sich gehabt haben, nur vielleicht versteckt oder verborgen oder keine Ahnung, vielleicht kann man dem ganz viele Sachen gar nicht mehr anhängen, weil die im Laufe seines Lebens, weil er es verstanden hat, die irgendwie zu verbergen, aber ja, auf jeden Fall irgendwie ein komischer Gedanke, so ein Typ, der mehr oder weniger normal ist und dann von einer auf die andere Sekunde einfach so snappt.
Und es ist ja auch nicht so, dass der irgendwas geheim gehalten ist, sonst hast du ja oft Fälle, wo Leute halt einfach nur es geschafft haben, irgend so eine eskalierende Gewaltspirale geheim zu halten, dass sie halt schon monatelang irgendwie irgendwas geplant haben, Informationen gegoogelt haben, sich keine Ahnung was, Sprengstoffe zugelegt haben und weiß der Teufel was, sodass du halt sagst, ah okay, da und da hat zumindest diese Planung für eine Tat begonnen. Aber das ist auch da nicht der Fall und ich frage mich halt, inwiefern wir halt, was die Psychologie betrifft, noch völlig am Anfang stehen, wenn wir behaupten, dass so jemand normal ist. Und die Amis machen das ja ständig. Also bei den Amis kannst du, egal wie durchgeknallt du bist, du wirst immer, immer als schuldfähig verurteilt, immer. Es ist praktisch unmöglich, schuldunfähig zu sein, weil es den Amerikanern so unfassbar wichtig ist, die Leute zu bestrafen, egal was es ist. Also es würde auch sonst keinen Unterschied machen. Wenn er nicht zurechnungsfähig gewesen wäre, dann wäre er nicht auf Bewährung freigekommen. Dann wäre er jetzt sein Leben lang in irgendeine psychische Einrichtung gekommen. Mhm. Aber dieser Rachefaktor ist halt für diese unfassbar wichtig, dass du keine Chance hast, mit dieser Unzurechnungsfähigkeit durchzukommen, damit sie dich so bestrafen können, wie sie es wollen. Ich weiß nicht, wie es in dem Bundesstaat aussieht, ob die keine Todesstrafe haben oder ob die nur nicht verhängt wurde. Michigan. Weil das ist halt auch noch der häufige Fall, dass es ihnen halt darum geht, immer die möglichst härteste Strafe auch zu verteilen. In dem Falle, wenn es möglich ist, halt die Todesstrafe und ansonsten halt lebenslang ohne Chance auf Bewährung.
Ja? Und gleichzeitig sind diese Fälle immer die Fälle, wo hinterher Sicherheitsmaßnahmen diskutiert werden. Ob es die School-Shootings sind, ob es die Spree-Killer sind, weil es immer was auch mit Sicherheitslücken zu tun hat. Weil es nicht gab, im Anschluss zumindest habe ich dazu nichts gefunden, war die Diskussion der Verfügbarkeit von Waffen. Mhm. Aber es gab die Diskussion, nachdem Governor Rick Snyder auf Twitter sein Beileid ausgedrückt hat, nachdem das alles ausgestanden war. Und auch Joe Sullivan, der Chief Security Officer von Uber, eine Erklärung veröffentlicht hat. Denn da könnte man ja auch fragen, was ist da mit Uber los? Ne? Wie testen die da ihre Leute und wie erreichbar und verfolgbar sind die, wenn da was schief geht?
Weiß man, ob die App da nach diesem Vorfall in irgendeiner Form verändert wurde im Aussehen oder so?
Ja, zumindest wurden Forderungen an Uber gerichtet, das Hintergrundüberprüfungssystem zu verbessern, der Fahrer, die sich dort anmelden. Das ist wohl auch geschehen.
Aber hätte das was gebracht bei ihm? Nicht wirklich.
Ist die Frage, ne? Also als Reaktion lobte dann Barack Obama noch die Strafverfolgungsbehörden und versprach Unterstützung. Nach den Schießereien gab es aber einen öffentlichen Aufschrei, als bekannt wurde, dass es keinen aktiven Schützenalarm gab, der an Einwohner und Studenten der Western Michigan University in Kalamazoo, ins Kalamazoo-Gebiet gesendet werden konnte. Mhm. Also was nachgebessert wurde, dass im März des Folgejahres die Rechtsvorschriften für ein landesweites Warnsystem eingeführt wurden, wenn so ein Mensch unterwegs ist. Dieses Warnsystem soll Informationen über eine Situation aktiver Schützen verbreiten und die Bewohner schützen. Und es geht darum, dass lokale Strafverfolgungsbehörden die Informationen an die Michigan State Police schicken. Mit so Geolokalisierungstechnologien, das ist ja alles da, das ist dann nachgebessert worden. Die wollten das ähnlich, mit dieses Amber Alert System gibt es, wollten die das nachbauen. Mhm. Das ist am 10. Mai, ist das Gesetz verabschiedet worden und gebilligt worden im Juni. Lag dann bei dem Governor Snyder und der hat das Gesetz im Juni dann unterschrieben, also diese Gesetzesänderung.
Ganz kurz, dieses Amber Alert, da geht es um vermisste Kinder oder Kinder, die sich in Gefahr oder in Gefahr befinden oder so entführt worden oder sowas in der Art. Genau. Ich glaube, das Einzige, was man nochmal ansprechen kann, ist halt diese 911-Geschichte, der erste Anruf des Fahrgastes, der dem 911-Operator halt gesagt hat, ich bin hier gerade geflohen aus einem Fahrzeug.
Ja.
Von jemandem, der irrational fährt, der zu dem Zeitpunkt auch schon einen anderen Wagen wohl gestreift hatte, der zumindest Stoppschilder überfahren und mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist, also sehr, sehr irrational. Und es gab danach weitere Anrufe, die eben dieses Fahrzeug gemeldet haben und gesagt haben, der fährt hier irgendwie wie der letzte Henker. Und die Interaktion mit diesem Typen, der den Anruf entgegengenommen hat, war ja irgendwie, wollen Sie, dass ich einen Officer schicke? Wollen Sie mit einem Officer sprechen? Anstatt zu sagen, ihr scheißegal, was ihr macht. Ich kann euch nur sagen, ich bin gerade quasi mit dem Leben aus dem Auto entkommen. Schreibt diesen Namen oder schreibt dieses Fahrzeug auf eure Liste und haltet den an, sobald es geht. Ja. Denn das scheint ja auch überhaupt nicht passiert zu sein. Zumindest
ist gar nicht passiert.
Weil die theoretische Chance bestand. Er ist ja noch mehrere Stunden, glaube ich, mit dem Wagen danach gefahren, ne?
Ja.
Und wenn er da hätte gestoppt werden können, dann hätten sie ja wahrscheinlich zumindest, kann nur mutmaßen, was dann passiert wäre. Vielleicht hätte er seine Waffen gezückt und hätte noch mehr Leute getötet, aber wahrscheinlich hätten sie zumindest eine Chance gehabt, ein bisschen von den weiteren Dingen aufzuhalten.
Du sagtest, es gibt Videomaterial von der Befragung. Ne? Da würde mich mal echt mal interessieren, den Gesichtsausdruck der beiden Polizisten, als er gesagt hat, das hat die Uber-App in mir verursacht.
Du siehst die von hinten, den einen von hinten und den anderen von der Seite.
Nach hinten kippen wahrscheinlich.
Die machen, ja, genau das machen die auch. Die sind, dieses Okay, dieses tonlose Okay. Hm. So, wenn euch, weiß ich nicht.
Die wollen ihn halt im Gespräch halten, ne? Die werden ja nicht anfangen zu lachen oder so und sagen, hör mal, hast du einen in der Klatsche.
Ich glaube, die hören ziemlich viel Scheiße in ihrem Raum da und ziemlich viel dumme Ausreden. Aber ich glaube, das ist echt selten.
Also ihr findet,
vor allen Dingen sagt er im selben Gespräch noch, aber jetzt ist alles in Ordnung.
Ja, genau.
Also das war eben, ja, das ist aber jetzt ist soweit gut.
Ja.
Alles cremig, also wenn ihr sonst keine Fragen mehr habt, dann
würde ich jetzt nach Hause gehen, ich will abends essen.
Von meiner Seite wäre es das. Ja.
Ja, genau.
Ach, die sechs Toten, ja, das war ich. Ja.
Ja, aber
nee, jetzt also, schwamm drüber. Ich würde ganz gerne das Game noch gucken.
Die Crime and Sports Podcast hört, da ist immer dieses I'm fine now. Ne? Also jetzt alles okay bei mir.
Genau.
Ist das da zufällig ein Teufelszeichen an der Wand da hinter Ihnen, Herr Office? Also ja. Wirklich spooky.
Ja, also wer sich das Footage angucken will, es gibt eine ABC-Dokumentation, Season 21, die heißt The Deadly Riot, die hatte Georg mir dankenswerterweise als Link geschickt. Es gibt auch noch einen ganz unterhaltsamen YouTuber, der The Chapter heißt, der hat auch den Jason Dalton Case aufgearbeitet und natürlich einen Haufen Artikel und Live-Interviews und wo man sich auch fragen kann, Mann, da ist aber auch viel Zeit aufgewendet worden in dieser Zeit, um Pressemeldungen rauszugeben. Wenn in der Zeit mal sich ein paar mehr Leute bewegt hätten, wäre vielleicht auch schon vieles gewonnen gewesen. Ja, sehr, sehr viel Quellen. Georgs Text möchte ich euch nicht vorenthalten. Mit 40er Uber-Fahrer, keine kriminelle Vergangenheit, nie dokumentierte Probleme mit geistiger Gesundheit, verheiratet, Familienvater, zwei Kinder, glaubt eines Tages, die Uber-App sei von Satan kontrolliert und gebe ihm Befehle zu töten. Beginnt eine Amokfahrt, tötet 6 Menschen mit einer zuvor gekauften Schusswaffe in mehreren unterschiedlichen Schießereien, lässt sich anschließend widerstandslos festnehmen.
Ja, sachlich, kurz zusammengefasst.
Sachlich und kurz zusammengefasst und daraufhin habe ich gedacht, ein Dalton Bruder.
Aber ich sei wirklich mit dem verwandt.
Wer weiß, also diese Familie Dalton hat ja so einen riesigen Stammbaum. Vielleicht sind die auch immerhin gepilgert da, wo die alle begraben sind, die Dalton Brüder. Tja.
Wahnsinnsfall, auf alle Fälle. Völlig.
Ja, absurd. Auf jeden Fall wieder ganz was anderes als.
Wir haben hier heiß und kannst du dich nicht auf eine Pobacke setzen und denken, beim nächsten Mal wird es wieder so, ne? Muss immer in Bewegung bleiben.
So sieht's aus. Ihr müsst auch immer mal auf steady.com gehen. Nee, stimmt nicht. steadyhq.com. Steady wird steadyhq.com. Und ihr gebt einfach Steady. Letztlichen Foren mal bei Google ein, dann findet ihr unsere Forenseite, die ihr jetzt supporten könnt bei Steady. Das machen auch schon, ich glaube, 22 Leute waren so frei, hier diese wirklich wahnsinnig gute Recherchearbeit auch von Alice, die da wirklich viel Arbeit reinsteckt, zu supporten. Vielen, vielen Dank dafür, haben alle Folgen hochgeladen, alle alten Folgen. Sind die jetzt da werbefrei oder sind das noch die mit Werbung? Ich weiß es gar nicht.
Es kommen nach und nach Folgen dazu und die sind dann natürlich werbefrei.
Ja. Genau, das ist von unserer Seite passiert. Ansonsten hat noch jemand was zu sagen?
Nein. Es waren, also, wir müssen ja auch mal darüber reden, vielleicht, Alice, dass wir mal deine Recherche in irgendeiner Form teilen, ja? Dass die Leute mal Einblick in deine, sind es handgeschriebene Zettel oder Tipp?
Nee, lieber nicht. Dann okay. Können die Leute eh keinen Einblick nehmen. Ja. Wenn ich handgeschriebene Zettel schreibe, dann sieht das meistens ein bisschen wirr aus, aber okay. Ich habe, glaube ich, irgendwann letzte Woche euch allen mal in einem Anfall von Wahnsinn alle Skripte mal geschickt über WeTransfer. Ich glaube, das waren 40 Megabyte. Mhm. Textdokument, nicht so schlecht, ne?
Mhm. Was zusammen, ne? Mhm.
Ja, vielleicht kann man die ja wirklich dann auch mal auf der Steady-Seite hochladen oder so.
Das wäre eigentlich oder auch so Ausschnitte oder paar Bilder.
Ja. Also lasst uns auch gern wieder Feedback da. Wir freuen uns natürlich immer über Lob und Kritik. Ihr könnt den Podcast natürlich auch bei Apple Podcasts oder so bewerten oder eine Rezension schreiben. Sowas hilft natürlich auch immer. Jo. Und dann vielen Dank wieder mal Alice und Georg für diesen tollen Fall und für die tolle Recherchearbeit. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Verbrechen ohne richtigen Namen. Tschüss.
Danke. Tschüss. Tschüss, macht's gut.